Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Das Warten auf Weihnachten hat auch einige vergleichsweise junge Rituale hervorgebracht. Zum Beispiel das sehr zuverlässig eintretende Wiederkehren von Weihnachtsfilmklassikern. Und einer davon, der auch in diesem Jahr rund um die Feiertage wiederkehrt, ist der Dreiteiler Sissi, der das Bild dieser historischen Figur, also der Kaiserin Elisabeth von Österreich, bis heute prägt. Was dort kaum eine Rolle spielt, ist das religiöse Weltbild der Kaiserin. Und das ist durchaus interessant, denn es spiegeln sich darin viele zeitgenössische Religionskonflikte. Elisabeth ist in einem religiös-liberalen Umfeld mit protestantischem Einfluss aufgewachsen, dann aber durch die Heirat mit dem Oberhaupt der Habsburger in einem zutiefst katholischen Umfeld gelandet. Und sie befand sich Zeit ihres Lebens auf einer Art religiöser Suche. Ein neues Buch hat dieser Suche der berühmten Kaiserin nachgeforscht. Alfred Schmitz hat es gelesen, unter anderem dieses Zitat hier.
Gott macht es mit den Menschen wie ein weiser Erzieher. Er gibt ihnen auf einmal nur so viel zu denken, als sie fassen können. Später wird mit der höheren Fähigkeit gewiss auch die höhere Erkenntnis kommen.
Schreibt die 13-jährige Elisabeth in ihr Kommunionsbüchlein, dem sie ihre frühen Gedanken über Gott und ihren Glauben anvertraut. 3 Jahre später ist die junge Frau Kaiserin von Österreich. An der Seite ihres Mannes, Franz Josef I., ist die 16-jährige offiziell die weibliche Führungskraft des Hauses Habsburg und damit einer Dynastie, die eng verbunden ist mit der katholischen Kirche Österreichs. Doch mit der gerät Elisabeth bald in Konflikt. Kardinal Josef Ottmar Ritter von Rauscher, Erzbischof und später Fürsterzbischof von Wien, ist alles andere als angetan von der rebellischen jungen Kaiserin aus Bayern, wie Buchautor Alfons Schweigert konstatiert.
Es lässt sich am besten mit dem Satz erklären, den der Rauscher der Erzherzogin Sophie, also der Schwiegermutter, gegenüber geäußert hat. Elisabeth, die Kaiserin, ist nicht gut katholisch. Das sagt eigentlich sehr viel. Sie hat sich so viel herausgenommen, was die Kirche an Lehren offeriert hat und als bestimmend empfunden hat, hat die Kaiserin abgelehnt.
An Heiligabend 1837 wird Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, die spätere Kaiserin von Österreich, in München geboren. Sie wächst in einer liberal geprägten adeligen Familie auf. Ihre Mutter ist Herzogin Ludovica Wilhelmine, Tochter des bayerischen Kurfürsten Max Joseph, der 1806 zum ersten König des neu installierten Königreichs Bayern aufgestiegen war. Inspiriert durch Napoleons Reformpolitik schafft Max Joseph I. einen, für damalige Verhältnisse, modernen Staat, in dem ein religionsliberales Klima herrscht.
Max Joseph I. hat ja dann auch eine evangelische Frau geheiratet, was in Bayern zunächst Entrüstung ausgelöst hat, aber dann auch dafür gesorgt, dass hier im Königshaus und nach und nach auch in der Bevölkerung die Liberalität gewachsen ist. Die Mutter der Kaiserin Elisabeth von Österreich, die Herzogin Ludovica, die bezeichnet sich selbst als angebrostes Tantelt. Also sie ist von den Protestanten irgendwie beeinflusst worden. Sie hat den Hauch dieser Liberalität erhalten. Das heißt also, der Glaube in Bayern wird permanent durchsetzt von dieser Liberalität.
Genauso prägend für Elisabeths unkonventionelles Welt- und Glaubensbild ist ihr Vater Herzog Max. Er entstammt einer Seitenlinie der Wittelsbacher und gilt als einer der reichsten Männer Bayerns.
Diese Liberalität der Kaiserin wird noch unterstützt durch das Gebaren von Vater, der zwar gläubig war, aber gleichzeitig auch ein Freigeist. Also er bricht regelmäßig eigentlich so, wie es ihm in den Sinn kommt, auch die Gebote.
Anders als in den populären Sissi-Filmen mit Romy Schneider in der Hauptrolle dargestellt, ist Herzog Max, Elisabeths Vater, nicht der etwas einfach gestrickte, leutselige Familienmensch, sondern ein intellektueller und überaus reiselustiger Feingeist. Er geht meist seine eigenen Wege und hat auch die eine oder andere Liebschaft. Dennoch erlebt Elise, wie sie von ihren Eltern genannt wird, mit ihren 7 Geschwistern eine sorgenfreie Kindheit. Besonders liebt sie es, wenn es im Frühling von der Stadtresidenz in München ins Schloss Possenhofen am Starnberger See geht. Sie genießt die Freiheit dort, darf auf dem Anwesen Tiere halten, wird zur leidenschaftlichen Reiterin. Diese besondere Verbindung zur Natur wird später, als sie Kaiserin von Österreich ist, zum wichtigen Teil ihrer Glaubens- und Lebensphilosophie.
Für sie war Gott nicht in der Kirche, also in diesen schönen Kathedralen. Gott befand sich auch nicht auf den Fronleichnamsprozessionen, die sie geradezu gehasst hat. Für sie war das ein Schaulaufen. Kaiser und Kaiserin und der gesamte Hof bewegte sich an der Bevölkerung vorbei, die weniger eigentlich auf das Allerheiligste blickten, auf die Monstranz, sondern vielmehr schauten, wie die Kaiserin sich angezogen hatte. Und die Kaiserin sagte, wenn ihr Menschen ja wirklich an Gott glauben würdet, dann müsst ihr euch in den Staub werfen und müsst Gott ganz demütig anbieten. Da braucht ihr auch keine Kirche dazu. Ja, da braucht ihr nicht mal Priester dazu. Gott ist eigentlich überall. Das wurde für sie mehr und mehr dann klar. Und sie wurde dann zu einer, ja, Pantheistin auch. Diese Allgewalt Gottes wurde für sie primär natürlich in der Natur virulent und deutlich.
Es schwingt sich meine Seele jubelnd auf und preist im hohen Äther laut den Herrn. Er, der bestimmt von jeher ihren Lauf, hieß folgen sie dem lichten Morgenstern. Oft sinkt sie auch vernichtet in den Staub, Jehovas Werke sind zu mächtig schön. Doch in der dumpfen Kirche ist sie kaum, stößt, gleich der Schwalbe, sie schon oben an, bewusstlos und verdummt im engen Raum stürzt sie herab, die frei nur atmen kann.
Schreibt Kaiserin Elisabeth in einem ihrer vielen Gedichte. Mit den Jahren ist sie zu einer wissbegierigen Literaturliebhaberin geworden. Mit Begeisterung lernt sie Alt- und Neugriechisch, widmet sich den Werken von Shakespeare, verehrt den jüdischen Philosophen und Poeten Yehuda ben Halevi oder den englischen Romantiker und Freiheitskämpfer Lord Byron. Besonders in Heinrich Heine, der sich als zum protestantischen Glauben konvertierter Jude in keiner etablierten Religion so recht wohlzufühlen scheint und der zeitweise ebenfalls zum Pantheismus neigt, sieht sie einen Seelenverwandten. Wie er baut sie sich einen eigenen Glaubenskosmos auf, in dem sogar griechische Götter eine Rolle spielen. Ihr Palast Achilleion, den sie sich 1890 auf der griechischen Insel Korfu bauen lässt, mutet mit seinen unzähligen Statuen griechischer Gottheiten an wie ein Pantheon.
Sie fügte in ihr Glaubens- und Gottesbild immer wieder neue Dinge ein, verstieß andere wieder und war eigentlich ihr ganzes Leben damit und dadurch auf der Suche. Und es stand im Endeffekt eine Art Patchwork-Religiosität, die die Kaiserin lebte. Das aber bedeutete für sie auch nicht einfach dann ein glückliches Leben, sondern weil sie eben zu keiner eindeutigen, klaren Erkenntnis kam, zu einer ständigen Suche, die natürlich behaftet war mit entsprechenden Ängsten. Und das berechtigt eigentlich dann zu der Annahme, sie war eine neurotische Person, dass auch ihr Glaube ein neurotischer Gottesglaube war.
War Elisabeth eine Suchende, die ohne ihre Religion noch tiefer gestürzt wäre? War sie eine Kreative, die sich von weltanschaulichen Schranken nicht eingrenzen ließ und gerade dadurch den Halt verlor? Sicher ist, Elisabeth leidet an Depressionen und Essstörungen, entwickelt einen krankhaften Jugendwahn, achtet wie besessen auf ihre Haarpracht und ihre sportliche Figur. Ihre Ehe hat sich mit den Jahren zu einer unglücklichen Beziehung entwickelt. Kaiser Franz Josef hat eine Affäre mit einer Schauspielerin. Die Kaiserin selbst ist kaum noch am Wiener Hof. Ständig ist sie auf Reisen, wird zu einer rastlosen Person, die keine Seelenruhe findet. Als ihr einziger Sohn, Kronprinz Rudolf, im Alter von 30 Jahren Suizid begeht und zuvor wohl auch seine Geliebte erschießt, verliert Elisabeth jegliche Zukunftsperspektive.
Da war für die Kaiserin das Leben zu Ende. Sie zieht sich nur mehr schwarz an, verschenkt den Schmuck, ist ständig auf Reisen, mehr noch als je zuvor. Es ist keine Reise mehr, es ist ein Hin- und Her-Irren auf der Welt. Es ist für sie kein Lebenslauf mehr, der jetzt noch stattfindet. Es ist eine Thanatographie, ein Todeslauf. Das hat diese Kaiserin psychisch zerstört.
Zehn Jahre später, am 10. September 1898, stirbt Kaiserin Elisabeth von Österreich im Alter von 60 Jahren. Sie fällt in Genf einem Attentat zum Opfer. Ihre letzte Ruhestätte findet sie in der Kaisergruft in Wien. Ihr Begräbnis, anders als sie es sich gewünscht hatte, ist ein prunkvoller Staatsakt, bei dem die höchsten Würdenträger aus Politik und Kirche vertreten sind. Sie wäre am liebsten in der Natur beerdigt worden, so schrieb Elisabeth einmal, in der Nähe des Meeres, auf ihrer Lieblingsinsel Korfu.
Ich möchte dieser Welt entschwinden wie der Vogel, der auffliegt und im Äther verschwindet.
Elisabeth und ihr Gott Glaube und Aberglaube im Leben der Kaiserin von Österreich, so der Titel des Buches von Alfons Schweigert, erschienen im Alitera Verlag, hat 416 Seiten. Alfred Schmitz hat mit dem Autor gesprochen.